Vorgebirgsmagazin aus dem Studio Merten.
Heute ist wieder Donnerstag. Guten Abend wünscht das Team vom Studio Merten zu ihrem Vorgebirgsmagazin. Nun, diesmal sprechen wir über einen neuen Kriminalroman einer Alfterer Autorin. Und am Schluss habe ich für Sie noch ein paar Tipps aus dem Vorgebirge. Und ich begleite Sie heute durch diese Stunde. Ich bin Josef Schmidt. Und ich denke, dass die folgende Musik hier jetzt ganz genau prima zu diesem Thema passt.
Und Sie tanzen einen Tango.
Wie bereits eben schon angedeutet, heute stellen wir einen weiteren Kriminalroman von Anja Eichbaum vor. Die Alfterer Autorin schreibt fast jedes Jahr einen neuen Krimi. Nun ist bereits der 9. Norderney-Krimi von ihr erschienen. Aus ihrer Liebe zum Meer entstand ihr erster Norderney-Krimi, denn ihre Bücher verortet sie gerne dort, wo sie am liebsten selbst ist, und das ist die Insel Norderney. Die bekannten Protagonisten Ruth Kaiser und Martin Ziegler sind als Ermittler auch wieder beim neuen Krimi namens Inselklänge mit dabei. Aber was es über diesen Krimi sonst noch zu erzählen gibt, ohne alles sofort zu verraten, das erfahren Sie von der Autorin selbst, denn sie ist nun im Studio im Gespräch mit Otto Ganser, unserem Studioleiter.
Ja, einen schönen guten Abend, Frau Eichbaum.
Guten Abend, Herr Ganser.
Ja, freue mich sehr, dass Sie wieder ins Studio gekommen sind aus Alfter. Sie haben den 9. Krimi geschrieben und das war ja fast immer Norderney, bis auf eine Ausnahme. Nicht? Und so oft waren Sie auch schon hier.
Das stimmt, genau.
Zum 9. Mal jetzt. Ne? Das ist identisch.
Ich glaube, ein Jahr haben wir ausgesetzt, ne, während der Corona-Zeit, aber ich bin mir gar nicht so sicher, ob wir ausgesetzt haben oder ob wir es nachgeholt haben.
Aber wir hatten, ich weiß es auch nicht mehr genau. Jedenfalls, ich glaube, es war kein Krimi, der nicht vorgestellt wurde.
Genau, ich glaube auch. Ja. Genau.
Ja, gut. Und wir sprechen heute über Inselklänge und wieder spielt er auf Norderney und darüber sprechen wir. Aber bevor wir darüber uns auslassen, nochmal so kleiner Rückblick. Das haben Sie zwar früher schon mal öfters erzählt, wie das mit dem Schreiben so angefangen hat, aber ich möchte es nochmal mit Ihnen so durchgehen. Das fing in Ihrer Jugend an, das Interesse an solchen Sachen, irgendwas schreiben, aber es waren damals noch keine Krimis. Was war das?
Genau, also eigentlich ganz klassisch, jede Autorin, jeder Autor erzählt das, glaube ich, ähnlich, ne? Eine ganz frühe Leidenschaft für Buchstaben. Ich habe sehr früh sehr, sehr gerne gelesen. Meine Lehrer an der Raum Gymnasium haben gesagt, sie wünschten sich, ich würde weniger Bücher ausleihen, dafür mehr lernen. Aber das Lesen war so meine Welt. Und wer viel liest, ich glaube, bei den allermeisten ist da irgendwann der Wunsch da, vielleicht es auch mal selber zu probieren. Ja, so dieser Traum vom eigenen Buch, ne, der so irgendwo im Hinterkopf schlummert. Und da hat er bei mir auch lange geschlummert, viel zu lange aus der heutigen Sicht, weil ich einfach gar nicht dran geglaubt habe, dass es möglich ist, tatsächlich diesen Weg auf den Buchmarkt zu finden. Ich habe dann halt für die eigene Schublade geschrieben, also auch nichts Belletristisches, eher schon mal was Lyrisches. Also ich erinnere mich in der Krankenpflegezeit, da habe ich sehr belastende Situationen tatsächlich auch in Gedichtform für mich verarbeitet. Und ich habe unglaublich viel Tagebuch geschrieben. Ich weiß gar nicht, wie viele tausende Seiten Tagebuch ich geschrieben habe, wo es immer eine Auseinandersetzung mit mir selber, aber auch eine Auseinandersetzung mit all dem, was um mich herum passiert oder was auch so einfach geschah, Alltagsdinge, ne? So hat ja selbst Goethe so gemacht, ne? Das oder Thomas Mann, ne? So, das war so, habe es nicht so detailliert detailliert beschrieben, wann ich geschlafen und gegessen habe, aber schon ne, so, mit wem man unterwegs war oder dergleichen, in wen man verliebt war. Also diese Seiten oder diese vielen Tagebücher, die habe ich auch tatsächlich vernichtet, nachdem meine Kinder lesen lernten.
Das wollte ich nämlich gerade fragen. Genau. Haben Sie die nicht?
Die gibt es leider nicht mehr. Sie wären natürlich ein toller Fundus jetzt zum Schreiben, wenn man etwas schreiben würde, ne, wo es dann auch so um Rückblicke zum Beispiel in die 80er Jahre gehen würde. Aber ich habe sie nicht mehr, weil ich das nicht wollte. Das hat auch so eine Familienhistorie, dass immer gesagt wurde, wenn man nicht will, dass etwas mal gelesen wird, dann muss man selber dafür sorgen, dass auch keiner Zugriff darauf hat. Und deswegen habe ich sie dann irgendwann vernichtet. Ja, und dann kam mit über 50 auf einmal so ein Erweckungserlebnis tatsächlich auf Norderney bei einer dreitägigen Auszeit, die ich mir genommen habe und wo es ein Kreativangebot gab, ein Gedicht zu schreiben. Ich habe dieses Gedicht geschrieben und dann waren sehr, sehr, sehr besondere Rückmeldungen dabei. Ich bin zurückgekommen nach Bonn, habe einen Schreibkurs besucht. Die Rückmeldungen waren sehr besonders und dann habe ich mich im selben Jahr noch daran gesetzt und habe den Inselcocktail geschrieben. Relativ schnell, relativ runtergeschrieben und bin dann auch sehr schnell fündig geworden bei der Verlagssuche. Gott sei Dank.
Ja, und Sie sind ja, ich glaube, seit Anfang an bei dem Gemeiner Verlag.
Genau.
Ja, da fühlen Sie sich gut aufgehoben. Aber meine Frage jetzt zum Titel des Buches, der Titel heißt ja diesmal Inselklänge. Da war ja immer das Wort Insel dabei bei den Titeln Ihrer Bücher, Ihrer Krimis. War doch bestimmt nicht so einfach, da immer ein Wort dafür zu finden, was das Wort beinhaltet, Insel.
Das stimmt. Also es wird von Mal zu Mal schwieriger. Das ist natürlich eine Marketingentscheidung. Und der Gemeiner Verlag ist nicht der einzige Verlag, der das macht. Also auch Klaus-Peter Wolf hat ja seine Reihe immer mit so einem identischen Wortteil, was immer wieder auftaucht. Und viele, viele andere Verlage. Das heißt aber auch mein Insel, Punkt, Punkt, Punkt. Da bin ich auch nicht die Einzige mit diesem Wortteil, sondern auch noch andere. Und man muss schon gucken, dass der Titel nicht vergeben ist. Da schaut man im Verzeichnis lieferbarer Bücher und wenn der Titel, den man sich dann mühselig überlegt, was könnte denn passen, was hört sich gut an, was klingt auch gut, was macht neugierig und dann feststellt, naja, das gibt's leider schon, dann wird's natürlich von Mal zu Mal auch schwieriger. Eine Zeit lang hat schon die ganze Nachbarschaft mit gerätselt und Vorschläge eingereicht, aber sie müssen dann tatsächlich in jeglicher Hinsicht passen und das ist nicht ganz so einfach. Ja. Bei den Inselklängen war's einfach und das war einer der wenigen Titel, die sofort da waren, die dann auch zu der Geschichte passten, der nicht belegt war und der auch beim Verlag sofort abgesegnet worden ist.
Ja, ich hatte eben im Vorgespräch mit Ihnen auch einen Vorschlag gemacht für den nächsten Norderney-Krimi. Inselglück, das würde noch fehlen bei Ihnen, aber da sagten Sie, der ist bestimmt schon vergeben, nicht?
Genau, anderweitig. Würde auch so etwas wegführen von dem Kriminalroman. Ja. Und, kleiner Spoiler, für das nächste Buch gibt es schon einen Titel.
Ja, kommen wir dann gleich zu dem Buch, aber wir spielen erstmal ein bisschen Musik. Bis gleich. Ja, Frau Eichbaum, Sie schreiben ja jedes Jahr ein Krimi. Dieser Krimi Inselklänge ist ja ein dicker Wälzer. Ich habe gerade nicht im Kopf, wie viele Seiten, aber er ist sehr dick. Und er muss ja erstmal geschrieben werden. Wie lange brauchen Sie dafür oder haben Sie für dieses Werk gebraucht?
Also meine Bücher sind alle zwischen 400 und 500 Seiten lang und ich weiß, dass ich beim Inselcocktail 4 Monate gebraucht habe. Der war um die 400 Seiten lang. Bei den Nachfolgebänden, die waren fast alle an die 500, da habe ich dann auch tatsächlich länger gebraucht, 5 Monate, 5,5 Monate. Und jetzt für die Inselklänge habe ich weniger Zeit gebraucht, notgedrungen, weil im Herbst entschieden worden ist, den Titel ins Frühjahrsprogramm vorzuziehen. Mhm. Und dann musste ich 6 Wochen früher abgeben. Das heißt, ich musste im September und Oktober sehr schnell irgendwie in die Tasten hauen, damit ich das Abgabedatum einhalten kann. Das haben wir dann natürlich auch gemeinschaftlich so entschieden. Und den habe ich also letztendlich in 4 Monaten geschrieben. Und wieder ein kleiner Spoiler, ich bin jetzt schon fertig mit dem 10. Band. Den habe ich so rasant schnell geschrieben, wie, glaube ich, noch kein Buch. Also etwas über 3 Monate. Und es sind auch, es werden wahrscheinlich so etwas über 400 Seiten. Ne? Das muss man ja noch sehen. Das geht ja alles noch durchs Lektorat. Aber das ist so ungefähr so zwischen 3,5 Monaten und 5 Monaten. Das kann man so sagen. Hm. Ist die reine Schreibzeit. Dann kommt natürlich sätzliche Überarbeitung, Lektorat und dergleichen natürlich noch obendrauf.
Und die Tastatur, die lebt noch?
Ja, aber ich muss sie nach jedem Buch gründlichst reinigen. Also das sieht man dann schon.
Weil sie so in die Tasten hauen.
Ja. Ich wechsle allerdings die Schreibplätze. Das heißt, ich schreibe an einem stationären PC und ich schreibe aber, weil ich auch viel im Café schreibe oder an schönen Orten, die ich mir aussuche, schreibe ich halt auch mit dem Laptop und dann sind es 2 Tastaturen, die ich abnutze.
Na gut. Ja, und wie ist das denn bei Ihnen? Das macht ja jeder Autor anders. Haben Sie dann an besonderen Plätzen wie einem schönen Ort am Rhein oder was ich wo immer oder in einem Café dann andere Ideen? Entwickelt sich das dann anders, was Sie schreiben? Gibt es dann Variationen dadurch oder spielt das keine Rolle?
Doch, das spielt schon eine Rolle. Also manchmal sind es ganz, ganz aktuelle Eindrücke, die mich beflügeln, die ich verändert dann einfließen lasse. Warum ich aber diese anderen Schreiborte wähle, ist, Schreiben ist schon ein hartes Geschäft. Also es ist nicht so, selbst wenn man gerne schreibt, dass man jeden Tag Juhu schreit nach einem Arbeitstag. Ich habe ja auch einen Brotjob. Wenn ich nach einem Arbeitstag nach Hause komme, Familie will was von einem und irgendwo muss aber an diesem Tag auch noch die Schreibzeit untergebracht werden. Und dafür brauche ich auch Motivation. Und Motivation ist dann manchmal das Stück Kuchen, die Tasse Kaffee an einem schönen Ort. Und das wechselt sehr, aber wer mir auf Instagram folgt, der sieht schon immer, dass ich schon so ein paar bevorzugte Orte habe, wo ich einfach die Location schön finde, nicht nur in Bonn, sondern also ich habe ein Café in Köln in der Südstadt, wo ich sehr, sehr gerne schreibe, weil die Atmosphäre einfach unglaublich passt. Das ist direkt an meiner ehemaligen FH um die Ecke, also da, wo ich studiert habe und verbindet damit halt auch so irgendwas so von meinem Lebensweg und also es macht schon was mit mir, aber manche Kapitel wollen auch ganz nüchtern runtergeschrieben werden und manchmal brauche ich dann auch einfach zu Hause den Schreibtisch, der allerdings auch mitten im Wohnzimmer, also mitten im prallen Leben steht und manchmal schaut mein Mann Fernsehen und ich sitze dann trotzdem da und ich schalte ab, also diese Geräusche, die kann ich wirklich ausschalten und trotzdem aber Bilder mitnehmen und mich inspirieren lassen.
Ah ja, das hätte ich nicht gedacht. Ja, ich hätte sonst die Frage gestellt, wie das denn im Café ist. Da ist doch meistens schon mal Betrieb und ob Sie das nicht stört. Aber Sie haben das ja jetzt gerade erklärt.
Es ist unterschiedlich. Es gibt Tage, ne, da merke ich, da werde ich nervös und dann passt das nicht so gut. Aber ich wähle schon die Cafés sehr gut aus. Also es gibt halt zum Beispiel auch in Köln der Thalia am Neumarkt. Da gibt's halt so Tische, an denen man mit dem Laptop schreiben kann, wo man runter auf die Schildergasse guckt. Dann denkt man doch, bei so einem Gewusel, da wird man doch gar nicht schreiben können. Aber da sitzen ganz viele Leute, auch Studierende, die da arbeiten. Und ich kann an solchen Orten wunderbar arbeiten. Also das ist wirklich manchmal auch so eine verdrehte Welt. Also dass es umso trubeliger es ist, umso besser ist.
Und was Sie da alles so schreiben, das ist ja alles dann in diesem Buch unter anderem. Aber Sie haben, ich glaube, von Anfang an dann auch die gleichen Protagonisten wieder dabei, oder?
Ja, das ist bei so einer Reihe, ja. Das ist ja relativ festgelegt, ne? Der Ort ist festgelegt und natürlich auch die Hauptamtlichen, sage ich jetzt mal, ne? So mein Inselpolizist macht den Ziegler.
Der ist noch nicht in Rente gegangen.
Der ist noch nicht in Rente gegangen, so alt ist er noch nicht. Und Polizeipsychologin Ruth Kaiser, die alte Dame machte Dirkens, eine Daniela, die ja namentlich, wo ich mal einen Namen meiner Friseurin hier aus dem Rheinland ausleihen durfte, die natürlich nicht in diesem Buch auftaucht, aber der Name ist halt ja, ne, so eine Daniela, die sich nach Norderney geträumt hat und diesen Wunsch verwirklicht. Ne? So ist das im Buch angelegt. Und also die Protagonisten sind gleich und dann braucht es ja immer ein Szenario, das aber sich unterscheidet von den Vorgängerbänden. Und das war diesmal ganz witzig, weil ich tatsächlich die Anregung für diese Geschichte, für diesen Plot tatsächlich von jemandem auf Norderney bekommen habe im Rahmen einer Lesung, als eine junge Frau auf mich zukam und sagte, ich singe hier auf Norderney in einem Chor. Hättest du nicht mal Lust, über diesen Chor zu schreiben? Und dann habe ich das erstmal gesagt, naja, ich schreibe ja nicht über so wirklich realistische Szenarien. Und dann habe ich das lange mit mir herumgetragen, also bestimmt ein, zwei Bände, die noch dazwischen kamen. Und irgendwann habe ich gedacht, also die Idee ist gar nicht so schlecht, daraus was zu komponieren und dann den oder vielleicht noch einen zweiten realistischen Chor mit in die Geschichte einzuweben. Aber natürlich erstmal eine fiktive Geschichte zu erfinden. Und das habe ich getan.
Ja, Sie sprachen gerade von Musik, von Chören. Ja, wir spielen jetzt ein bisschen Musik und dann sprechen wir weiter über die Inselklänge. Ja, heute Abend spreche ich hier im Studio Merten mit Anja Eichbaum aus Alfter. Die Krimi-Autorin ist und den 9. Norderney-Krimi geschrieben hat. Inselklänge, so heißt der Titel des Buches. Und wir haben ja eben schon was darüber gehört, wie sie schreiben und was da drin zu erwarten ist. Sie sprachen eben von einem Chor, der da eine Rolle spielt und dass sie da inspiriert worden sind. Wie geht's dann weiter? Was können Sie uns noch verraten, um die Hörerinnen und Hörer neugierig zu machen, was da so alles kommen könnte?
Genau, also mit dieser Idee, über Chöre zu schreiben, über ein Chorfestival, ein fiktives Chorfestival auf Norderney, war ja schon viel gesetzt, ne, so, ne, und das fand ich halt auch ganz spannend, weil man da wirklich so mitspielen konnte. Also ich habe zwei realistische Norderneyer Chöre, habe ich gefragt, ob ich die in Randszenen erwähnen darf. Die spielen also jetzt natürlich keine Rolle in dem bösen Kriminalfall. Ne? Da achte ich immer sehr darauf, dass ich da die Guten und die Bösen sehr trenne. Ne? So, ja. Und die Realistischen sind nie die Bösen. Und dann musste natürlich eine Drumherum-Geschichte dann halt entstehen. Und das ist dann halt wirklich so Handwerkszeug, auch zu gucken, was könnte für einen Kriminalfall da eine Rolle spielen? Was passt da auch auf die Insel? Was habe ich für Personal? Wer könnte mit wem in welchen Konflikt geraten? Welche falschen Fährten könnte ich legen? Also das ist dann halt wirklich dieses Entwickeln eines Plots mit einer Auflösung. Die muss ich immer dann halt bei dem Verlag auch einreichen, bevor ich das okay bekomme zum Schreiben. Also ich muss theoretisch wissen, wer denn was getan hat in diesem Krimi.
So.
Wobei es auch bei mir wie bei vielen anderen Autoren und Autorinnen so ist, dass sich das Ganze oft verselbstständigt und man auf einmal mit einem anderen Täter, einem anderen Mörder, mit einem anderen Totschläger da steht, als man sich das gedacht hat, weil man selber von den eigenen Ermittlungen überrascht wird. So war es auch diesmal tatsächlich wieder. Es hat sich nachher anders aufgelöst, als ich das ursprünglich gedacht habe, aber besser. Also das glaube ich schon sagen zu können und mehr kann ich dazu natürlich nicht verraten. Und dann hat so diese Chöre, diese unterschiedlichen Chöre, die haben da immer wieder so eine Rolle gespielt. Und was wirklich so ein Gänsehautmoment war, dass ich letztes Jahr im Juli auf Norderney war und da stand ja schon fest, ich hatte die ersten 200 Seiten schon geschrieben und stand schon fest, es geht um die Chöre und ich gehe in eine Bäckerei morgens und mit einem angeschlossenen Lokal, wo man halt frühstücken kann und auf einmal höre ich Weihnachtsmusik, also ein Chor, der ein Weihnachtslied angestimmt hat. Und ich hatte wirklich Gänsehaut und dachte, was ist denn da los? Und bin dann rein und ich kannte halt die Dame, die da fürs Frühstück da verantwortlich war. Und ein kurzer Wortwechsel und dann stellte sie mich vor. Da war das tatsächlich ein Chor, der halt das Wochenende auf der Insel verbrachte und sie stellte mich als Krimi-Autorin vor und dann war es ganz schnell der Deal, dass ich diesen Chor auch noch mit in die Geschichte einwebe, also auch als realistischer Chor, der dann so einen kleinen Auftritt hat, ne, so und und so reichert man eine Geschichte halt an, ne, mit so kleinen wahren Begebenheiten, die dann so einfließen in eine eigentlich komplett fiktive Geschichte.
Ja, das sind ja dann gute Situationen, die dann so entstehen durch Zufall, die Ihnen ja dann weiterhelfen. Wäre das nicht wünschenswert, dass das öfters so wäre?
Also das passiert ganz oft. Also ich habe immer wieder solche Erlebnisse und nicht nur ich. Und manchmal, das sind die magischen Momente des Schreibens, wo Wirklichkeit und Fiktion ineinander fließen oder aneinander stoßen, sich gegenseitig wieder befruchten. Und also manchmal denkt man, ich brauchte jetzt dieses Zeichen, um zu erkennen, das ist jetzt das Richtige, was ich schreibe. Also es gibt wirklich wieder so einen Motivationsschub. Und es ist schon wie so ein kleines Zeichen, das irgendwo herkommt. Ne? So, und also wie gesagt, totaler Gänsehautmoment, wirklich wirkliche Magie. Und also so habe ich es erlebt.
Ja, und das können dann die Leserinnen und Leser ja dann, wenn sie den Krimi sich anschauen oder wenn sie den auch lesen, nicht nur anschauen, dann können sie das dann auch so erleben, was sie dann so in der Fantasie entwickelt haben und durch die Dinge, die sie gerade erzählt haben, dann verfeinert haben.
Genau. Ich meine, wenn man ein Buch aus den Händen gibt, wenn es geschrieben ist, wenn es gedruckt ist, wenn es auf dem Markt ist, dann ist es nicht mehr mein Buch. Ne? Dann machen die Leser und Leserinnen es zu ihrem Buch. Und wer da was rausliest, zwischen den Zeilen liest, das ist so unterschiedlich, wie unterschiedlich Menschen sind. Das merkt man ja auch an Rückmeldungen, an Rezensionen. Ne? So, das ist wirklich eine bunte Welt da draußen. Und man trifft natürlich nicht jeden Geschmack, aber es gibt eine Leserschaft, ne, die jetzt auch bei Band 9 auch sehr darauf wartet, ne? So, wie geht's weiter? Wir wollen wissen, ne? So wie es mit den Protagonisten weitergeht. Und man schafft eine Welt, die man rausgibt in die Welt und da trifft es dann halt auf eine Realität, an die ich aber abgegeben habe. Ne? So, und das ist schon halt auch alles ein sehr berührender Prozess. Also das muss man schon sagen.
Ja, also Sie regen die Fantasie der Menschen an, auf jeden Fall. Und das ist auch der Sinn der Sache, dass die das noch weiterentwickeln können, sozusagen, was sie geschrieben haben.
Genau, und dann merkt man ja, ne, wie mit diesem Part, dass diese Leserin, die bei der Lesung auf mich zukam und sagte, könntest du nicht mal, ne, dass es ja auch dann halt wieder so eine Wechselwirkung hat, ne, dass ich dann halt auf einmal einen Impuls bekomme, der dann halt lange braucht. Also ich werde natürlich oft angesprochen, willst du nicht mal meine Geschichte zu Papier bringen oder sowas, ne? Oder ich habe die Idee für ein Buch. Also da blocke ich natürlich auch dann halt ab. Es sind ja schon auch meine Geschichten. Aber so kleine Impulse, die fließen natürlich ein. Und noch ein netter Funfact so an dem Ganzen, wir singen ja seit der Corona-Zeit bei uns in der Nachbarschaft jeden Freitag als die Mondsänger. Bei uns, der Mond ist aufgegangen, alle Strophen.
In Alfter,
Gielsdorf, wirklich seit 2020. Mhm. Und wir nennen uns die Mondsänger, weil wir halt dieses Lied singen. Und das ist halt auch so eine verschworene Gemeinschaft mittlerweile, ne, die natürlich auch immer wieder, die sind auch diejenigen, die immer mit mir über den Titel diskutieren oder wo dann halt bei dem einen oder anderen irgendwie sowas kommt, wo eine neue Idee für ein Buch zündet. Und deswegen war das jetzt auch nochmal so nett, weil es um Chöre ging und wir sind natürlich kein richtiger Chor, aber wir sind ein Nachbarschaftschor, der jetzt schon so lange hält. Und deswegen war das irgendwie auch nochmal so etwas, was, wo ich dachte, ja, das passt jetzt so gerade als Thema für mich auch.
Ja, Frau Eichbaum, Sie haben schon den nächsten Krimi ja fast in der Tasche oder so in der Vorbereitung. Und der spielt auch wieder in Norderney?
Genau.
Den 10., das wäre dann der 10.
Das ist der 10. Band. Richtig, der 10. Band, der nächstes Jahr kommt. Ich habe ja eben schon gesagt, einen Titel gibt es schon. Und tatsächlich gibt es auch schon das Rohmanuskript, also das steht. Mhm. Und habe ich eben auch angedeutet, sehr schnell geschrieben. Und das hatte auch einen Grund, nämlich ich habe mich entschieden, dass ich die Reihe gerne mit dem 10. Band abschließen möchte. Weil ich finde, Norderney ist ja auch eine kleine Insel. Ich habe eine relativ große Protagonistenschar. Und ich glaube, irgendwann sind so Geschichten auch ein Stück weit zu Ende erzählt. Und dann würde ich mich lieber so einfach auch nochmal kreativ neu ausprobieren wollen und wollte aber gerne selbst meinen Protagonisten ein Ende schreiben, also die Geschichte auch zu einem Ende führen, wie auch immer das aussehen mag. Ne?
Das verraten Sie sicher noch
nicht. Das verrate ich natürlich nicht.
Und man kann sich vorstellen, dass die vielleicht wegsterben oder verunglücken oder irgendwas.
Nein, also mit Ende ist nicht gemeint, dass es ein solches Ende gibt, ne? Sondern dass es wirklich halt, dass man, ich habe ja ganz unterschiedliche Leute, ne? So, dass man halt einfach überlegt, wie sieht die Zukunft für diese Menschen aus? Ne? So. Das hat mich wirklich umgetrieben, dass ich diesmal, ich hatte diese Geschichte sehr im Kopf und ich wollte sie halt einfach sehr, sehr, sehr schnell runterschreiben. Das hat dazu geführt, dass ein bisschen ins Hintertreffen geraten ist, dass die Lesungen für den 9. Band, die Inselklänge, dass ich dafür noch gar nicht so viel Zeit hatte, die anzugehen. Es war mit dem Erscheinungsdatum jetzt auch, dass es halt einfach auch nicht so ganz passte. Wir hatten für Norderney schon lange vorher für Juli schon einen Termin vereinbart, den konnte ich jetzt nicht vorziehen. Und dann habe ich auch gesagt, so dann geht der Rest nach den Sommerferien, weil die Sommerferien sind einfach hier auch so ein kleines Loch. Ich kann verraten, ich werde im September wahrscheinlich bei Trebelli hier in Merten lesen. Mhm. Und es ist auch wieder in Planung, in Erpel-Unkel, also meine Heimat, zu lesen. Aber das ist alles noch nicht in trockenen Tüchern, sondern alles nur vage angedacht. Und das ist jetzt so mein Job, nachdem das Rohmanuskript steht, dass ich jetzt an die Planung für den Herbst gehe. Es kommen auch noch tatsächlich zwei Kurzgeschichten von mir. Das ist ja auch etwas Neues, dass ich in dem Bereich auch schreibe. Hatte ja letztes Jahr eine Kurzgeschichte im Bonner Bogen platziert. Und jetzt sind es zwei Kriminalkurzgeschichten. Eine wird bei KBV erscheinen, von den mörderischen Schwestern. Eine Jubiläumsausgabe, da bin ich mit drin, mit einer Geschichte, die halt auch im Raum Bonn, Rhein-Sieg-Kreis, Siebengebirge spielen wird. Und dann in einer Anthologie, wo es um nordische Krimis geht, die erscheint bei HarperCollins und im September. Und da freue ich mich auch drüber, dass ich da mit drin bin. Genau.
Ja, wir hätten noch für ein paar Minuten Zeit, darüber zu sprechen. Haben Sie schon einen Ausblick, was danach denn käme, nach dem letzten Norderney-Krimi? Möchten Sie darüber schon was verraten?
Also ich habe das letzte Woche überhaupt das erste Mal so öffentlich gemacht, dass der nächste Band der letzte sein wird. Es lag mir so ein bisschen auf der Seele, das zu sagen, weil doch einige Leser und Leserinnen jetzt, als sie den 9. Band gelesen haben, gesagt haben, ah, ich freue mich schon auf den nächsten und Anja, schreib immer weiter und mach weiter so. Und dann habe ich ein ganz schlechtes Gewissen bekommen, weil ich ja schon wusste, ne, so nächstes Jahr wird das Ende sein. Ich habe dann mit dem Verlag auch Rücksprache gehalten, wann ich das sagen kann. Und mir war es jetzt erstmal wichtig, diesen Punkt zu setzen. Und mit dem Verlag ist besprochen, dass man danach ins Gespräch geht, wie es weitergeht. Und ich für mich muss aber jetzt auch erstmal sortieren. Es dauert ja jetzt auch noch bis nächstes Jahr, bis der 10. Band dann wirklich erscheint. Und da wartet ja jetzt auch noch die Überarbeitung und das Lektorat. Also bis Ende Oktober habe ich auch jetzt mit dem 10. Band einfach noch zu tun. Also so einfach ist das ja nicht. Aber trotzdem bin ich natürlich jetzt am Überlegen, geht es mit Krimis weiter, versuche ich mich anders. Ich freue mich, dass ich einfach nochmal kreativ neu entwickeln kann. Das ist halt auch was Wichtiges. Und gerade weil ich ja halt auch einen Hauptberuf habe, ne, so, es ist nicht so, dass ich jetzt mehrere Projekte nebeneinander herlaufen lassen könnte. Deswegen ist es jetzt schön, die Möglichkeit zu haben, jetzt tatsächlich über etwas Neues nachzudenken.
Tja, ich glaube, wir dürfen alle gespannt sein, was dann kommt. wenn Anja Eichbaum wieder etwas schreibt. Aber erstmal kommt ja noch der 10. Norderney-Krimi. Und da freuen wir uns auch drüber. Ja, und dann sehen wir uns auch wieder. Dann zum 10. Mal. Und bevor ich mich jetzt verabschiede, eine Frage. Was ist für Sie das schönste Thema in einem Krimi?
Uiuiui.
Oder das beste Thema? Gibt es da ein Stichwort, wo Sie sagen, das ist das eigentlich?
Also das beste Thema für mich ist die Beschreibung der zwischenmenschlichen Beziehungen. Und das ist das, weshalb ich ja auch immer sage, ich schreibe keine Krimis, sondern ich schreibe Kriminalromane.
Ah ja, das ist ein Unterschied.
Ist ein Unterschied und wir haben da ja auch schon mal drüber gesprochen, dass meine Kriminalromane schon oft etwas epischer sind, weil es halt auch um die Drumherum-Geschichten geht. Es geht nicht nur um den reinen Kriminalfall. Deswegen sind es auch Cozy Crimes, also Geschichten, die etwas gemütlicher daherkommen, also nicht so hart getaktet, nicht so brutal, also etwas sanfter, etwas softer. Wobei das, glaube ich, für meine Geschichten gar nicht unbedingt zutrifft, weil sich halt tatsächlich einiges auch so unter der Oberfläche verbirgt. Aber es ist unterschiedlich, wie man es liest, wie man herangeht. Und erstmal biete ich etwas an, was halt schon in die Breite geht und nicht auf Kriminalfalllösen getaktet ist.
Gut, das war ein gutes Schlusswort. Ich danke Ihnen ganz herzlich für den Besuch bei mir im Studio Merten. Wünsche Ihnen alles Gute und würde sagen, bis zum nächsten Jahr.
Ich bedanke mich auch sehr, Herr Ganser. Ich freue mich sehr, dass Sie das alles so begleitet haben. Und ich freue mich riesig, wenn ich nächstes Jahr dann wiederkommen kann. Und dann kann ich ja vielleicht auch verraten, wie und ob es weitergeht.
Genau. Ja, das war Anja Eichbaum, die ihren Kriminalroman Inselklänge, der auf Norderney spielt, vorgestellt hat. Alles Gute und ja, dann bis nächstes Jahr. Ich sage damit auch Tschüss. Ja, und nach der Musik hat Josef Schmidt noch ein paar Tipps aus dem Vorgebirge. Ich bin Otto Ganser.